Geschwister heute Morgen wollen wir lauschen und hören auf eine etwas längere Geschichte aus der Apostelgeschichte 5. Apostelgeschichte 5, ab dem Vers 12. Es geschahen aber viele Zeichen und Wunder im Volk durch die Hände der Apostel. Und sie waren alle in der Halle Salomos einmütig beieinander. Von den anderen aber wagte keiner, sich zu ihnen zu halten, doch das Volk schätzte sie hoch. Immer mehr aber wuchs die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, eine Menge Männer und Frauen, und sogar auf die Straßen hinausgruben, sie auf Betten und Bahnen legten, damit, wenn Petrus käme, wenigstens ein Schatten auf einige von ihnen fehle. Es kamen auch viele aus den Städten rings um Jerusalem und brachten Kranke und solche, die von unreinen Geistern geplagt waren, und alle wurden geheilt. Es erhoben sich aber der Hohepriester und alle, die mit ihm waren, nämlich die Gruppe der Sadduzäer von Eifer erfüllt und legten Hand an die Apostel und warfen sie in das öffentliche Gefängnis. Aber der Engel des Herrn tat in der Nacht die Türen des Gefängnisses auf und führte sie heraus und sprach: Geht hin, tretet im Tempel auf und redet zum Volk alle Worte dieses Lebens. Als sie das gehört hatten, gingen sie früh morgens in den Tempel und lehrten. Der Hohepriester aber und die mit ihm waren kamen und riefen den Hohen Rat und alle Ältesten in Israel zusammen und sandten hin zum Gefängnis, sie zu holen. Die Diener gingen hin und fanden sie nicht im Gefängnis, kamen zurück und berichteten: Das Gefängnis fanden wir sicher verschlossen und die Wächter vor den Türen stehen, aber als wir öffneten, fanden wir niemanden darin. Als der Hauptmann des Tempels und die Hohepriester diese Worte hörten, wurden sie ratlos und wussten nicht, was das noch werden sollte. Da kam jemand, der berichtete ihnen: Sehe, die Männer, die ihr ins Gefängnis geworfen habt, stehen im Tempel und lehren das Volk. Da ging der Hauptmann mit den Dienern hin, holte sie, doch nicht mit Gewalt, denn sie fürchteten sich vor dem Volk, dass sie gesteinigt würden. Sie brachten sie und stellten sie vor den Hohen Rat, und der Hohepriester fragte sie und sprach: Haben wir euch nicht streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren? Und seht, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen. Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr an das Holz gehängt und getötet habt. Den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht zum Fürsten und Heiland, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind Zeugen dieses Geschehens, damit uns der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie wollten sie töten. Da stand aber im Hohen Rat ein Pharisäer auf mit Namen Gamaliel, ein Lehrer des Gesetzes, vom ganzen Volk in Ehren gehalten, und ließ die Männer für kurze Zeit hinausführen. Und er sprach zu ihnen: Ihr Männer von Israel, seht genau zu, was ihr mit diesen Menschen tun wollt. Tue das auf und gab vor, er wäre etwas, und ihm ging eine Anzahl Männer an, etwa 400. Da wurde erschlagen, alle, die ihm folgten, und zerstreut und zunichte. Danach aber stand Judas der Galiläer auf in den Tagen der Volkszählung und brachte eine Menge Volk hinter sich zum Aufruhr. Und er ist auch umgekommen. Und alle, die ihm folgten, sind zerstreut. Und nun sage ich euch: Lasst ab von diesen Menschen und lasst sie gehen. Ist dies Vorhaben oder ist dies Werk von Menschen, so wird es untergehen. Ist es aber von Gott, so könnt ihr sie nicht vernichten, damit ihr nicht dasteht als solche, die gegen Gott streiten wollen. Stimmten sie ihm zu und riefen die Apostel hinein, schlugen sie, geboten ihnen, sie sollten nicht mehr im Namen Jesu reden, und ließen sie gehen. Sie, also die Apostel, gingen aber fröhlich von dem Hohen Rat fort, weil sie würdig gewesen waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden, und sie hörten nicht auf, alle Tage im Tempel und hier und dort in den Häusern zu lehren und zu predigen das Evangelium von Jesus Christus. Ja, liebe Geschwister, die Apostelgeschichte ist, so denke ich, immer wieder eine Herausforderung für jeden, der sich vorgenommen hat, dem Herrn Jesus wirklich nachzufolgen. Und diese Nachfolge ist ja immer wieder eine, um mal mit Goethe zu sprechen, Gretchenfrage eines Christenmenschen. Wenn ein Mensch überhaupt schon einmal in seinem Leben an den Punkt gekommen ist, dass er sich die Frage stellt, ob es denn Gott wirklich gibt, dann stellt sich in der Regel im Anschluss daran natürlich auch die Frage, was er tun muss, um diesem Gott, um es vielleicht mal salopp auszudrücken, zu gefallen. Und als Mensch, da denkt man in der Regel da zunächst mal ganz praktisch. Man geht davon aus, dass es so ist, dass man Gott durch bestimmte Handlungen gnädig oder auch wohlwollend stimmen könnte. Und so versuchen Menschen weltweit, im Übrigen auch völlig unabhängig vom Gott der Bibel, versuchen Menschen schon seit allen Zeiten, Gott durch bestimmte Handlungen, durch Taten, durch Opfer und ähnliches tun zu beeinflussen und ihn für sich gewogen zu machen. In diesem Sinne kann man natürlich auch die gesamte Apostelgeschichte verstehen und sich dann, ja, wie könnte man sagen, einen Handlungsleitfaden erarbeiten, den man dann auf sein eigenes Leben anwendet. Und so können schon die allerersten Verse unseres heutigen Bibeltextes zum großen Problem werden, wenn es da noch heißt, es geschahen aber viele Zeichen und Wunder im Volk durch die Hände der Apostel, und sie waren alle in der Halle Salomos einmütig beieinander. Wenn wir uns jetzt einmal einen neu im Glauben stehenden Christenmenschen vorstellen, der jetzt von diesen Zeichen und auch Wundern der Apostel liest, und sich vielleicht die Frage stellt, ja Mensch, warum gibt es in meinem Leben nicht solche Zeichen und Wunder? Und dann liest dieser Mensch weiter und grübelt darüber nach, ob es vielleicht daran liegen könnte, dass er nicht wie die Apostel mit seinen Glaubensgeschwistern ständig in der Kirche oder Gemeinde zusammen ist, sondern vielleicht geht er arbeiten, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen und hat auch anderweitig noch Dinge zu tun. Vielleicht liegt es daran. Und wenn wir diesem Gedanken etwas nachgehen, werden wir schnell feststellen, dass wir als Christenmenschen ganz rasch in schwere Gewissensnöte geraten können. Die Frage ist dann, ob die eigenen Unvollkommenheiten darin begründet liegen, dass man nicht genug getan hat. Und dieses Tun können wir jetzt auf alle Bereiche beziehen. Das Zusammenkommen in der Gemeinde hatte ich erwähnt, das Brotbrechen, das Abendmahl, das Gebet, vielleicht die Bibellese, vielleicht auch das Zeugnis geben. Oder auch die Hilfsbereitschaft anderen Menschen gegenüber. Und am Ende scheint alles, was wir tun, nicht genug zu sein. Und ja, man zielt immer ein Stück hinterher und man kann es nie wirklich fassen und erreichen. Und ja, liebe Gemeinde, so geht es mit Sicherheit vielen ehrlichen Christen auf dieser Welt. Vielleicht auch dir und vielleicht auch mir. Wir wollen an dieser Stelle ganz bewusst von ehrlichen Christen sprechen, da es sich bei ihnen um Menschen handelt, die wirklich aus bestem Wissen und Gewissen heraus ihrem Gott dienen und dem Herrn Jesus nachfolgen wollen. Die Unehrlichen, sage ich jetzt mal, die tun vielleicht nur so, und Diesen wird es auch keine Seelenpein bereiten, wenn ihr Leben nicht nur im Kittel, also wenn ihr Leben nur im christlichen Mittelmaß verläuft, wäre diesen das vielleicht egal. Wer es nicht ganz so ernst meint mit der Nachfolge und mit Gott, der kann, denke ich, kann auch die Seelenpein, die Seelennöte der echten Kinder Gottes sowieso nicht verstehen. Aber die Christenmenschen, die kämpfen, die straucheln, die tun und die machen und die strampeln, um Gottes Gebote zu erfüllen und dem Herrn Jesus nachzufolgen, ja, diese könnten durch die Taten der Apostel noch mehr unter Druck und in Verzweiflung geraten, weil man die biblische Botschaft falsch versteht. Zunächst einmal, denke ich, muss man darauf hinweisen, dass die großen Taten und Wunder der Apostel dadurch zustande kamen, dass Gott der Herr sie aus einer souveränen Entscheidung heraus hat geschehen lassen. Das heißt, nicht das Tun der Apostel führte zu den Wundern, sondern Gott hat diese Wunder geschehen lassen und damit, so könnte man vielleicht sagen, dem Handeln und Tun seiner Apostel den göttlichen Stempel aufgedrückt. Wir müssen ja überlegen, es gab keine Bibel, also es gab kein Neues Testament, die Tora, das Alte Testament gab es, aber es gab jetzt nicht das Neue Testament und die Bibel, so wie wir sie kennen, als gesamtes Buch. Das heißt, das Neue Testament, welches all die Wundertaten Christi, sein Sterben und seine Auferstehung für alle nachvollziehbar niedergelegt hat, das gab es. So standen die Apostel mit ihrem Tun und Handeln für jenen Gott, der von sich sagt, dass er die Welt erschaffen hat. Die Apostel kündeten von jenem Messias, Jesus Christus, den Gott zuvor hatte am Kreuz sterben lassen und den Gott, der Herr, am dritten Tage auch wieder von den Toten auferweckt hat. Und um diese Wunder, um das alles zu bestätigen, um den Menschen in gewisser Weise auch zu beweisen, dass dies alles geschehen ist, dass die Apostel, und das ist das Entscheidende, nicht aus sich selbst heraus handeln und sprechen, hat Gott der Herr diese Wunder geschehen lassen, um allen jenen den Mund zu verstopfen, die all das für eine Lüge hielten. Denn wie hätten normale Menschen, also wie du und ich, Taten vollbringen können, wie in Vers 16 beschrieben. Es kamen auch viele aus den Städten rings um Jerusalem und brachten Kranke und Seuchen, die von unreinen Geistern geplagt waren, und alle, liebe Geschwister, alle wurden geheilt. Wir wissen, dass das unmöglich ist, medizinisch gesehen. Ja, wir brauchen ja in unsere Gemeinde zu schauen. Da gibt es genug, die auch das eine oder andere haben und die nicht einfach geheilt worden sind. Das heißt, selbst mit unserer heutigen Medizin ist es nicht möglich, alle Menschen zu heilen. Und dass sozusagen alle geheilt wurden, dass das unmöglich ist, das war auch den Menschen zur Zeit Jesus natürlich bewusst. Das heißt, jedem, der das mitbekommen hat, müsste klar gewesen sein, dass diese Taten der Apostel nicht von sich heraus, dass sie das sich von sich heraus vollbracht haben, konnte niemals. Und wir alle können solche Taten auch niemals aus uns selbst heraus vollbringen. Wie sehr wir uns da auch anstrengen mögen, es ist Gott, der Herr ganz allein, der das Gelingen schenkt, dass die Wahrheit, die dazu gehört ist, die lautet, oder das Gelingen eben auch nicht schenkt. Und wenn Gott das Gelingen nicht schenkt, so hat er mit Sicherheit einen guten Grund dafür, den wir nicht immer zu kennen brauchen. Und jetzt zum Beispiel in Vers 16 ließ Gott gnädig diese Wunder alle geschehen. um den Beweis anzutreten, dass die Apostel im Namen eines allmächtigen Gottes unterwegs waren, dem kein Ding unmöglich ist. Der heutige Bibeltext lehrt uns aber noch etwas. Ich möchte da immer wieder auch darauf hinweisen, weil es in dieser Welt nicht selbstverständlich ist. Wir werden in der Regel belogen und betrogen. Wir wissen das alle. Die Bibel lügt nicht und sie betrügt nicht. Sie spielt mit offenen Karten. Sie sagt nicht, komm zu Jesus und alle deine Sorgen sind weg. Sondern die Bibel lehrt, und der Bibeltext heute ist ein Beispiel dafür, dass echte Gläubige immer auch mit Neid, mit Missgunst und mit Angriffen zu rechnen haben. Hier heißt es hier, es erhoben sich aber der Hohepriester und alle, die mit ihm waren, nämlich die Gruppe der Sadduzäer, von Eifer erfüllt. Die kochten innerlich sozusagen und legten Hand an die Apostel und warfen sie in das öffentliche Gefängnis. Liebe Geschwister, auch das ist eine Wahrheit, die für alle Zeiten gilt. Die Mächtigen haben immer ein ganz feines Gespür dafür, wer ihnen wirklich gefährlich werden kann und wer vielleicht nur einen kleinen Störfaktor darstellt. Und wenn die Mächtigen keine Argumente mehr parat haben, dann bleibt als letzte Option nur mehr das Gefängnis, um die Kritiker mundtot zu machen. Und so versuchte man es auch hier, und das ist ja das Interessante, wenn ihr mit offenen Augen durch die Welt geht, bisweilen, und das war hier genau dasselbe, bisweilen geht es nicht um die Argumente, denn die kann man nicht widerlegen. Und bei den Aposteln war es jetzt so, man versuchte gar nicht die Wunder zu leugnen, weil die ließen sich nicht leugnen, sondern indem man die Männer, die diese Wunder vollbracht hatten, wegsperrte, hoffte man, das Problem lösen zu können. Das heißt, eine ernste Warnung an alle Christenmenschen zu allen Zeiten. Wir leben jetzt hier in Deutschland, wir haben gerade auch in der Fürbitte das gehört. Es gibt natürlich Menschen, die unter ganz anderen Verhältnissen leben, das ist völlig klar. Aber auch in unserem Land ist es so, dass unser Tun, unser Handeln, wenn es sich wirklich auf das Wort Gottes stützt, nicht ohne Gegenwehr der Welt bleiben wird und dass wir Konsequenzen zu befürchten haben. Schönes. Die Bibel warnt nicht nur, sondern diese Zeilen, die wir heute gelesen haben, sind auch Zeilen der Hoffnung und der Zuversicht. Denn sie machen deutlich, dass Gottes Wort nicht weggesperrt werden kann und dass Gott die Seinen niemals aus den Augen verliert. Aber der Engel des Herrn tat in der Nacht die Tür des Gefängnisses auf, deshalb hatte ich mich verlesen, trat die Tür auf. Das hätte auch noch sein können, hier steht Tat, aber auf jeden Fall, wie er das gemacht hat, wissen wir nicht. Auf jeden Fall, die Tür war offen und führte sie heraus und sprach, geht hin, tretet im Tempel auf und redet zum Volk alle Worte dieses Lebens. Liebe Geschwister, wenn wir wirklich im Namen Gottes unterwegs sind und nicht in unserem eigenen Namen, das ist immer tückisch. Auch da können wir leicht auf Abwege geraten, weil wir glauben, das, was wir tun, ist doch im Namen Gottes. Von daher, wenn wir wirklich in Gottes Namen unterwegs sind, nicht in unserem eigenen, dann schickt Gott der Herr selbst Engel in ein Gefängnis, um die Tür zu öffnen, damit sein Wort weiter verkündet werden kann. Jetzt alle ernst, aber das ist doch wirklich eine frohe Botschaft, würde ich mal behaupten. Das ist doch eine frohe Botschaft. Und auch eine Botschaft, die deutlich macht, dass es nicht unser Tun ist, welches am Ende zum Erfolg führt, sondern Gottes souveränes Handeln ganz allein. Und so dürfen wir aus diesen Zeilen mitnehmen, dass Gott, also eins dürfen wir natürlich nicht mitnehmen, dass Gott immer einen Engel schicken wird, um sagen wir mal, aus Notlagen zu befreien. Also so plakativ geht es nicht immer ab bei Gott. Aber dass Gott die Sein immer im Blick hat, egal. Und dass am Ende sein Wille geschehen wird und nicht der Wille der Menschen. Die Geschichte zeigt uns aber noch etwas. Es ist immer ein Auf und Ab, liebe Geschwister. Die Geschichte zeigt uns, in den nächsten Zeilen wird es dargelegt, dass sich die Feinde Gottes nicht so einfach zu beschlagen geben. Das heißt, dass die da raus sind, ist noch lange kein Grund, ihn nicht weiter nachzusetzen. Das heißt, der Hohe Rat, der Hohe Priester, die versuchen weiterhin, ihr Machtwort durchzudrücken und die Apostel zum Einlenken zu bewegen. Das heißt, sie werden wieder vor den Hohen Rat gebracht, wieder eingefangen. Das heißt, wir müssen als Christenmenschen damit rechnen, dass unser Glaube immer und immer und immer und immer wieder auf die Probe gestellt wird und dass wir Zeugnis ablegen müssen von dem, was wir glauben. Wir wollen hier auch an Matthäus 26 denken. Der liebe Petrus, dieser durchaus impulsive Mensch, der ja, dem Herrn versprochen hat, dass wenn alle abhauen sozusagen, ich bleibe bei dir, der aber dreimal seine Jüngerschaft leugnete. Ja, ab Vers 69, Petrus aber saß draußen im Hof, es trat eine Magd zu ihm, war nicht mal der Hohepriester selbst, es war nur die Magd und sprach, und du warst auch mit dem Jesus aus Galiläa, und er leugnete aber vor ihnen alle und sprach, ich weiß nicht, was du sagst. Als er aber hinausging in die Torhalle, sah ihn eine andere und sprach zu denen, die da waren, dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth, und er leugnete abermals und schwor dazu, ich kenne den Menschen nicht. Nach einer kleinen Weile traten hinzu, die da standen und sprachen zu Petrus, wahrhaftig, du bist auch einer von denen, denn deine Sprache verrät dich. Und jetzt wird's noch krasser, könnte man sagen, er fing an, sich zu verfluchen und zu schwören. Ich kenne den Menschen nicht. Und alsbald krähte der Hahn. Und da dachte Petrus an das Wort, das Jesus gesagt hatte. Jeder Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Jetzt kommt es, ist ein Vers der Hoffnung. Weiß ich, wie es euch geht, wie oft ihr in eurem Leben versagt habt und Gott bekennen musstet. Ja, ja, ich hab dich vielleicht hier verleugnet, ich bin hier abgewichen, ich, was auch immer. Und jetzt kommt diese hoffnungsvolle Geschichte. Wir sehen nämlich diesen Petrus, der dreimal den Herrn verleugnet hat. Die Frage ist, wenn wir mit Menschen zu tun haben, ob wir noch dreimal sagen würden, naja, also weißt du was, dich würde ich mich an dich mehr verlassen. Dieser Petrus steht nun vor dem Hohepriester. Und jetzt durch Gottes Gnade gekräftigt, ruft er diesmal in Vers 29 Apostelgeschichte 5 aus. Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen. In der anderen Stelle zu sprechen wäre das, ich weiß gar nicht, von was du sprichst, denn Jesus kenne ich nicht. Nein, er sagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr an das Holz gehängt und getötet habt. Den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht, zum Fürsten aller Heiland, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind Zeugen dieses Geschehens und mit uns der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, dem gehorchen. Und als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie wollten sie töten. Liebe Geschwister, hier steht die Schwarz auf Weiß. Das Wort Gottes dringt durch bis ins Herz. Und dieses Mal flieht Petrus nicht, sondern er verkündet dem Hohepriester das Evangelium von Jesus Christus, der ans Kreuz geschlagen starb und Gott von den Toten auferweckt worden ist. Und von Gott zum Fürsten und Heiland erhöht wurde. Tja, und außerdem erwähnt er dann auch noch den Heiligen Geist, der ja die Gläubigen, wie wir wissen, in die ganze Wahrheit führen soll. Man könnte vielleicht sagen, mehr geht nicht. Petrus hat Gottes Wort so klar und unzweideutig gepredigt, dass die Zuhörer ihn am liebsten gleich getötet hätten. Wie ist es da mit dir und wie ist es da mit mir bestellt? Wirklich so klar und eindeutig und ohne jede Furcht vor den Konsequenzen. Also, um dich jetzt nicht falsch zu verstehen, es muss natürlich nicht dazu kommen, dass nach jeder Predigt die Zuhörer einen totschlagen wollen. Darauf lege ich es jetzt also ehrlich gesagt nicht an. Aber stehen wir wirklich klar und unzweideutig zu unserem Gott? Vielleicht prüfen wir uns da einmal in einer stillen Stunde, und es geht ja auch nicht nur hier um Menschen, die predigen, das kann am Arbeitsplatz sein, das kann mit der Familie sein, mit dem Schwager, mit wem man sich auch immer trifft. Wie offen und ehrlich ist man da? Und fragen wir uns doch mal, ob die Worte des Petrus auch für uns ganz persönlich Gültigkeit besitzen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Gilt das auch für dich? Gilt das für mich? Und so taten dies die Apostel dann auch und ließen sich nicht vom Hohen Rat einschüchtern. Und dann tritt hier noch ein Mann auf, ein Pharisäer namens Gamaliel. Ein Mann, der Worte spricht, die mit unserem Ausgangsgedanken zusammenhängen. Dieser Gamaliel, er ist, denke ich, kein Anhänger unseres Herrn Jesus Christus und auch kein Anhänger und Freund der Apostel. Er hatte jedoch eine Wahrheit richtig erkannt, die selbst viele Christen oftmals vergessen zu haben scheinen. Ob jetzt in unserem Leben, in der Ehe, Gemeinde oder auch in unserem Beruf, worauf kommt es letzten Endes wirklich an? Vor zwei Tagen war ich dabei, da hat jemand am Ende das Wort ergriffen und sagte, ich wollte noch ein, zwei Worte sagen. Und ich war nachher wirklich baff, weil diese Person am Ende dann sagte, oder es ging dann darum, dass er sagte, das Einzige, was am Ende wirklich zählt, ist Gott nachzufolgen und auf ihn zu hören. Und das hat er den Menschen mit auf den Weg gegeben. Und das fand ich also schon sehr, sehr bemerkenswert. Es war ein junger Mensch, der dann und dieser Gamaliel wiederum, also wie ich gerade erwähnte, der wirft da einen Gedanken auf, der für uns alle in jeder Situation unseres Lebens von Bedeutung ist. Und zwar dieser Gamaliel legt dem Hohen Rat seine Gedanken dar, in denen er darauf eingeht, dass er schon ganz viele Glaubenseiferer kommen und gehen sehen. Ich habe übrigens auch die Welt schon ganz oft untergehen sehen, also wer von euch schon etwas älter ist, also was immer es war, ob es ein Ozonloch war oder irgendwas anderes, ich habe immer wieder erlebt, dass es heißt, also das ist jetzt sozusagen wirklich der Todesstoß und wir sitzen immer noch alle hier. So, also hier geht es um Glaubenseiferer, die kommen und die gehen. Man könnte diesen Satz auch auf christliche Gemeinden insgesamt beziehen, aber hier ist Vorsicht angesagt. Ich habe irgendwann diesen Gamaliel schon mal erwähnt und ein Bruder war so nett, mich nochmal darauf anzusprechen. Und deshalb möchte ich auch die Chance hier nutzen. Man muss da insoweit aufpassen. Es gibt natürlich auch Glaubensrichtungen oder Religionen, die schon seit Jahrhunderten existieren, obwohl wir sie vom Wort der Bibel ausgehend jetzt nicht als heilsbringend erachten würden. Und trotzdem hat es Gott dem Herrn gefallen, so würde ich es formulieren,
sie bis heute am Leben zu lassen. Das heißt, der Lackmustest ist nicht, dass eine Glaubensrichtung, eine Gemeinde wegen mir immer noch da ist. Das heißt nicht automatisch, dass sozusagen diese Gemeinde auch mit Gott unterwegs ist. Aber, es liegt hier eine Wahrheit in diesen Worten des Gamaliel begründet, die wichtig ist. Es sind nicht die Menschen, es ist nicht das Tun der Menschen, die etwas bewerkstelligen können, sondern Gottes souveräner Wille allein. Und Gamaliel führt hier richtig. Und nun sage ich euch, lasst ab von diesen Menschen und lasst sie gehen. Ist dieses Vorhaben oder dieses Werk von Menschen, so wird es untergehen. Ist es aber von Gott, so könnt ihr sie nicht vernichten. Und ich denke, dass wir als Christen dieser Aussage freudig zustimmen können. Das heißt, auch wenn es Gott gefällt, bisweilen, Gemeinschaften, Religionen, was auch immer, die der christlichen Botschaft widersprechen, zu erhalten, so ändert das gar nichts, überhaupt nichts an der Wahrheit, dass dies einzig und allein geschieht, weil Gott es so will. Das Warum werden wir nicht klären können. Das ist auch für uns nicht das Entscheidende. Wir dürfen aber wissen, dass Gott den Grund kennt. Und so sind diese Zeilen auch ein Trost für all jene, die meinen, dass ihr Tun und Handeln für die Ausbreitung von Gottes Wort entscheidend seien. Liebe Geschwister, das ist nicht so. Das ist nicht so. Es ist nicht die Sag, es ist keiner von euch, ja, egal wie er sich bemüht, wen er alles einlädt, wem er alles Bücher am Büchertisch weitergibt, mit welchen Arbeitskollegen ihr sprecht, ist alles gut und richtig und schön, wie oft ihr hier in der Bibelstunde wart. Alles gut und schön. Aber all unser Tun ist es nicht, sondern Gott allein ist es, der sein Wort verbreitet. Und du und ich, wir dürfen dafür seine Werkzeuge sein. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte mal erzählt habe. Vor Jahren habe ich jemanden kennengelernt, der ist Christ geworden. Wie ist er dazu gekommen? Nun, er hat geholfen, irgendwo eine Wohnung auszuräumen. Und im Bauschutt lag eine Bibel, die er mitgenommen hat. Und er hat angefangen zu lesen. Wer immer die da reingeworfen hat und so weiter. Gott findet seinen Weg. Gott findet seinen Weg. Und vielleicht sind vorher schon Menschen da gewesen, die immer wieder das Wort Gottes ihm gesagt haben. Wir wissen es nicht. Gott allein ist es, der sein Wort weiterverbreitet. Du und ich, wir dürfen Gottes Werkzeuge sein. Und wenn es nötig ist und es Gott gefällt, dann schickt er selbst einen Engel, um dich oder mich aus dem Kerker zu befreien. Um dann, und das ist das Entscheidende, liebe Geschwister, das Entscheidende an dieser Geschichte, um uns dann die Möglichkeit zu geben, auch weiterhin Gottes Wort zu verkünden und ihn zu verherrlichen. Und so wollen wir heute Morgen schließen mit den Worten aus Apostelgeschichte 5, die uns Trost und die uns Hoffnung geben mögen in den Stürmen und Anfechtungen unserer Zeit, wo es so schön heißt, da stimmten sie ihm zu und riefen die Apostel herein, schlugen sie und geboten ihnen, sie sollten nicht mehr im Namen Jesu reden und ließen sie gehen. Und jetzt diese wunderbaren Sätze, sie gingen aber fröhlich von dem Hohen Rat fort, weil sie würdig gewesen waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf, alle Tage im Tempel und hier und dort in den Häusern zu lehren und zu predigen. Das Evangelium von Jesus Christus. Amen. Wollen wir beten. Lieber Vater, lieber Jesus, wir danken dir jetzt von ganzem Herzen, dass es nicht wir sind, dass nicht unser Tun entscheidend ist, dass wir Werkzeuge sein dürfen, dein Evangelium der Gnade weiter zu verbreiten, aber dass du, Herr, allein es bist, der die Dinge geschehen lässt, dass du allein derjenige bist, der seine Kirche baut und dass du allein derjenige bist, der sein Wort aussendet und dafür sorgt, dass es auf fruchtbaren Boden fällt. Und dafür wollen wir dir heute Morgen die Ehre geben und dir Dank sagen in diesem Namen. Amen.